Oh yeah! Herzlich willkommen bei einer fantastischen, aufregenden, wundervollen und sehr, sehr pinken Folge von
Vier Brüste für ein Halleluja.
So, da hört ihr es doppelt, weil doppelt gemoppelt hält besser.
Ja, ich vergesse immer wieder, dass die unsere Stimmen da von uns mit dabei sind. Ich will es frisch rein trällern.
Ja, müssen wir dem Julian mal sagen. So geht's nicht.
Nee, Julian, hier Verbesserungsvorschlag. Wir sind immer noch im Pink Oktober. Letzte Runde gab's ja quasi, haben wir das tolle Gespräch gehabt mit Tanja.
Ja. Und wir möchten uns sehr bedanken für euer Feedback. Das war wunderschön und wir freuen uns, wenn ihr euch freut und gesehen fühlt und gefühlt fühlt. Und wir machen einfach genau so weiter, würde ich sagen. Aber ganz kurz davor, bevor wir euch sagen, was wir heute Fantastisches für euch vorbereitet haben. Sophia, was hast du letzte Woche erlebt?
Ach, viele Termine wieder von Berlin, München, München, Berlin hin und her. Und ich war tatsächlich aber, habe ich einen Punkt von meiner Bucketlist streichen können.
Nämlich?
Ich war Bungee-Jumpen am Sonntag.
Warum?
Jetzt habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Also es ist immer so, dass ich immer denke, mein Motto momentan ist so, scheiß drauf, mach's einfach. Und dann ist es soweit und denke mir, du bist das Blödste, was ich je gesehen habe. Und habe natürlich erstmal schön Panik bekommen. Bin hin, sehe diesen Kran vor mir. Es war dabei Oberschleißheim.
Wie viele Meter sind das dann?
50. Mhm. Also ungefähr wie so von einem Freefall Tower halt runterspringen.
Herrlich.
Herrlich, ja. Und das war direkt über der Ruderregatta in München bei Oberschleißheim.
Ich bin ja gerudert früher.
Echt?
Ja.
Dort auch.
Darum passen wir so gut zusammen.
Ach ja.
Ich ruder unten und du springst
von oben runter.
Ja.
Wirklich. Und das war an einem Kran hing dann so ein schwingendes 1 Quadratmeter Plattförmchen, sag ich jetzt mal. Und dann hieß ich ja schon ab ins Gerüst. Also habe ich dann so Fußschlaufen bekommen, musste ich erstmal 3-mal wiegen und wurde auf meine Hand geschrieben, wo ich mir denke, danke für gar nichts so. Weil vor allem vor mir hat so eine ganz kleine zierliche Rothaarige gesprungen, die ein grünes Seil bekommen hat. Und ich habe dann das rote Seil bekommen, wo ich mir denke, ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause. Nee, aber ich habe das dann nicht mit dem Ego zu sehr kratzen lassen. Ich dachte mir, ich kann jetzt keinen Rückzieher machen. Habe aber schon die von oben beobachtet. Wir haben alles mitdokumentiert, wird man auch bald auf Social Media sehen. Es war einfach nur pure Angst in meinem Gesicht.
Mhm.
Ich habe da hochgeschaut, es wurde immer schlimmer. Vor allem je länger die da oben gestanden haben und überlegt haben, ob sie jetzt springen sollen oder nicht, desto schlimmer wurde es für mich dann auch. Und ich dachte mir, ich habe einfach richtig Panik bekommen. Und dann wirst du da raufgezogen, schaust dann über die ganze Landschaft drüber und dann, die Sicherung merkst du ja nicht. Und stehst dann da, du sollst die Arme über deinen Kopf heben und dann ins Nichts rausfallen lassen. Es war richtig schlimm. Soll ich mal kurz eine Sekunde abspielen? Ich habe das ganz kurz zusammengeschnitten, damit man meinen Schrei einmal kurz hören kann.
Mhm, bitte.
Mhm, kann ich euch gleich mal zeigen.
Ja.
Das hier war der Sprung. Einmal hier, einmal von, sieht man das?
Ja.
Mhm.
Einmal von vorne, da hat er mich abgemacht, hält mich nur noch an der Hand fest.
Und
ich habe eine ganz beruhigende Stimme
abgemacht.
Gehabt.
Abgemacht.
Ja.
Das Seil zieht dich fast selber nach vorne. Ja, jetzt legst du den Kopf in den Nacken.
Nein, warte. Warte, schau, ich hab, halt, stopp, warte. Da war kurz Panik zu groß.
Aber das Wasser sieht schön aus darunter. Sehr grün.
Einfach machen.
Okay?
Einfach machen.
Okay, schiebst du mich leicht nach vorne an, so ein bisschen, aber lass mich hier noch weiter erzählen. Tu mal deinen Kopf in den Nacken, schau ein bisschen nach oben, genau. Und jetzt spann alles an. Arschbacken zusammen, Körperspannung aufbauen und halten.
Man sieht gar nicht, dass du Arschbacken anspannst.
Nee.
Und wer das ist, das erfahrt ihr gleich. Die Stimme, die unbekannte Stimme.
Achtung, mein Schrei kommt gleich.
Okay. Also kurz den Kopf verschalten, Sophia. Um, 3, 2, 1. Macht viel Spaß.
Wow.
Und das ganze Ding hat gewackelt und ich habe des Todes geschrien.
Aber das war ein richtiger Horrorfilmschrei.
Ja, ich habe auch geschrien, als ob ich sterben würde. Wirklich, also wenn ich abgeschlachtet werde, Leute, dann hört sich das genau so bei mir an.
Aber es ist ja auch wie sterben eigentlich, außer dass dann doch noch ein Seil da ist.
Ja, aber da sind noch manche Personen davor gesprungen, die haben dann so hui gemacht. Oder ja,
hui.
Ja, oder huhuhu. Da denke ich mir so, okay, wie schreit ihr eigentlich? Und ich habe aus dem tiefsten Inneren da rausgeschrien. Und dann war ich unten, war sehr erleichtert, du hast ja auch diesen Bounce-Effekt, also weiß ja gar nicht mehr, was los ist.
Berührt man das Wasser?
Das konnte man entscheiden. Ich habe gesagt, nein, ich muss das Wasser nicht berühren, vielen Dank.
Bei einer Falschberechnung auf jeden Fall.
Ja, genau, aber ich habe das rote Seil Gott sei Dank bekommen, glücklicherweise. Und dann hieß es, ja, aber du kannst jetzt auch noch rückwärts springen. Und ich so, wieso denn das jetzt bitte? Und dann so, ja, ist auch nochmal ein ganz anderes Erlebnis und für viele ist es einfacher, weil du nicht siehst, wo du hinspringst. Und dann hat es mich so wieder getriggert, wo ich mir denke, soll ich jetzt hier wegfahren und das nicht probiert haben? Und dann habe ich abgewägt und dann versehe ich mich nicht, eine Sekunde später stehe ich rückwärts oben und denke mir, es ist genauso beschissen wie vorwärts. Stehe ich oben, sage ich auch zu dem, ich so, was ist das hier jetzt eigentlich? Und vor allem, wenn ich mich umdrehe, wird es ja nicht besser. So, und ich so, ja, manche haben weniger Angst, wenn sie es sehen, manche haben weniger Angst, wenn sie es nicht sehen. Ich so, ist beides gleich scheiße hier jetzt gerade.
Ja, und wie fühlt man sich, wenn es fertig ist?
Schon Adrenalin pur, so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, boah, das brauche ich jetzt jede Woche. Nee, danke. Also das war schon, dafür ist das Fallen für mich zu krass. Ich liebe Achterbahn, wo du drin sitzt, so ein bisschen Führung hast, aber das Fallen, das ist schon, ja, leck mich am Arsch. Das ist jetzt von meiner Bucketlist runter, das passt jetzt auch schon.
Ich bewundere dich sehr. So. Ja. Ich habe nichts Besonderes erlebt letzte Woche, darum können wir eigentlich, ach so, doch, warte, eine Sache. Und dann erzählen wir euch, wer hier neben uns sitzt.
Und zwar einen ganz, ganz besonderen Gast.
Werbung, Halleluja! Es ist Frühjahr, es wird geputzt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal denke ich, weniger Chemie ist einfach ein bisschen schöner. Und da gibt es nachhaltige Reinigungsmittel. Und das ist ganz, ganz toll, finde ich. Weil reinigen möchten wir alle, aber umweltschonend und ja, umweltfreundlich. Und da kommt Agent Echo ins Spiel. Das ist unser heutiger Partner. Die haben Küchenreiniger, Glasreiniger, Badreiniger, WC-Reiniger, Duschreiniger, Bodenreiniger, einfach alle Reiniger, die man sich so vorstellen kann. Und wenn man zum Beispiel, wie ich gerade, ein neues Bad baut und es wirklich alles, so inklusive Tiere, voller Staub ist, freue ich mich umso mehr über einen Gamechanger in Sachen Frühjahrsputz. Und die nachhaltigen und starken Reiniger von Agent Echo sind ein wirklicher Gamechanger. Und wenn ihr die Produkte ausprobieren wollt, dann könnt ihr euch jetzt den Code merken, ECO4, also ECO, E-C-O und die Zahl 4. Die Produkte eignen sich für den gesamten Haushalt und bestehen aus über 90% erneuerbaren Rohstoffen. Und die Refill-Konzentrate im Beutel sorgen für weniger Plastikmüll und Transportgewicht.
Außerdem sind die Produkte vegan und mikroplastikfrei sowie phosphorfrei zum Schutz der Gewässer. Die Flasche inklusive Sprühkopf bestehen aus recyceltem Plastik, auch richtig gut, und haben eine einfache und schnelle Anwendung. Wasser einfüllen, flüssiges Konzentrat hinzufügen, schütteln und fertig. Und jetzt haben wir auch nochmal ein Extra für euch, denn mit dem Code ECO4, also ECO4, könnt ihr jetzt auf agentecho.de 15% sparen.
Alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in den Shownotes.
Werbepause beendet.
Ich war gestern mit meinen Tierchen beim Tierarzt. Die Hunde haben sich übergeben.
Beide?
Mhm. Die Katze hatte so einen Knubbel. Und ich dachte, mein Kater ist an Krebs gestorben. Für mich völlig überraschend, weil ich es nicht gecheckt habe. Ich gehe zum Tierarzt, sobald Sachen wachsen. So, dann hat der Tierarzt gesagt, nee, das ist wie so eine Art Hämatom. Der hat sich offenbar draußen geprügelt. Aber ich messe trotzdem mal Fieber, hat dem beherzt hinten so das Fieberthermometer reingesteckt und ihm dann noch einen Entzündungshemmer gespritzt und stimuliert durch dieses Fieberthermometer und die Aufregung hat der Kater auf dem Rückweg in seinem Körbchen, was nicht so groß ist, weil der Kater ist ein Maine Coon, der ist riesig, der wiegt 11 Kilo, nicht nur sich übergeben, sondern auch noch sich komplett vollgeschissen. Ich hab gedacht, okay, es riecht irgendwie komisch. Das hat ihn
quasi überstimuliert.
Und dann habe ich diesen wirklich vollgeschissenen Kater, und der ist langhaarig, versucht, einhändig, mehr oder minder, ins Waschbecken zu hieven. Gleichzeitig fiel mir ein, fuck, so komme ich nicht an die Handtücher ran und auch nicht an die passende Seife. Und das ist ja glitschig, so ein Vieh. Und der wollte nicht unbedingt gewaschen werden.
Ich finde die Geschichte fast spannender als Sophias Bungee-Sprung. Finde ich auch. Also Geschichten, die das Leben schreibt.
Adrenalinspiegel war auf jeden Fall auch hoch. Und ich musste nicht fast sterben. Jedenfalls, ich musste mich komplett duschen, Haare waschen, umziehen. Es war schrecklich. Ja. Aber das war das High- oder Low-Life meiner
Woche. Alles in Ordnung mit Hund und Katze.
Alles super. Denen geht's gut. Die fühlen sich erleichtert und frisch. So, das habe ich erlebt. Das war's. Sonst habe ich nur
sehr spannend, muss ich sagen.
Gechillt. So. Sehr gut. Aber die männliche Stimme, die ihr hört, hier neben uns, das ist die Stimme von Achim.
Ich habe auch zwei Brüste. Also nur.
Wir sind
so
heute sechs Brüste.
Sechs Brüste.
Für ein Halleluja.
Und Achim ist ein Freund von Sophia.
Und zwar schon sehr lange. Und ihr kennt ihn wahrscheinlich auch hier und da von meiner Historie. Seit 2015 kennen wir uns.
So was, ja.
Mhm. Acht Jahre.
Ich kenne Achim aber noch länger, interessanterweise, weil wir mal bei Fit for Fun zusammengearbeitet haben.
Verarsch mich nicht.
Echt jetzt? In vielen Jahren.
Ach krass.
Hat er ihm erzählt.
Ja, über drei Ecken kennt sich die ganze Welt.
Hallo, ich wollte jetzt gerade für unsere Folge wollte ich jetzt frisch reagieren also, und du hast es jetzt einfach zunichte gemacht.
Entschuldigung, ich dachte, du hast so erstaunt geguckt darum, aber gut, gutes Acting. Hier.
Dankeschön.
Streitet euch nicht, wir kennen uns.
Also
schon
wir kennen
sehr
uns
lange,
alle.
Quasi alle drei.
Ja, ja. Aber das muss sehr, sehr lange her sein, weil.
Ist
ja.
Es auch. Ja.
Naja, gut. Auf jeden Fall schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf, ja.
Ja, und zwar kann man schon eigentlich Sir Achim Sam zu dir sagen.
Weil ich so alt bin. Oder?
Nein, ich finde, du verdienst einen Sir-Titel.
Ach.
Du solltest eigentlich mit so einem Schwert, muss man da von hinten geschlagen werden, oder?
Nee, von vorne.
Von vorne.
Auf die Schultern.
Ja, das ist Achim Sam, um ihn mal kurz zu beschreiben. Und okay. Wir kennen uns da seit 2015. Woher? Und zwar, wir waren damals, warst du auch im gleichen Management wie ich?
Mhm.
Gell?
Ja.
Und dann, du hattest deine Projekte ernährungswissenschaftlerseitig und ich war damals zarte 19, 20 und habe gerade so mit diesem ganzen Online-Fitness-Trainer-Ding angefangen. Und du hast tatsächlich mit mir meinem Ernährungsteil mitgemacht und quasi da haben wir uns ja schon kennengelernt und dann auch ziemlich schnell Verena.
Ja, etwas später, ne? Also wir haben ja eine Weile dann zusammengearbeitet. Ja, ja, doch, aber dann ziemlich schnell Verena, ja. Also Verena ist ja bei dir sozusagen auch mit, ja, du hast sie ja dazugeholt als Trainerin und in die Programme und seitdem kennen wir uns. Also und sind uns sehr verbunden, aber eigentlich so richtig intensiv wurde sie erst in Amerika, ne?
Achim ist hier auch als Gast für den Pink Oktober und wir haben ganz, ganz tolle Zuschriften bekommen auf die letzte Folge. Mhm. Und ich möchte ganz kurz euch beiden eine erzählen, nämlich von Christina. Und Christina, liebe Grüße an dich und alle Kraft der Welt. Du bist fleißige Hörerin, hast du geschrieben. Und Christina hatte eine OP, weil sie ein Vulvakarzinom hatte. Und man hat ihr die Vulva entfernt. Und das ist, im Pink Oktober geht es zwar um Brustkrebs, aber Christina schreibt als Appell an alle, bitte einfach auf Veränderungen des Körpers achten und ernst nehmen. Und vor allen Dingen, das hat sie nämlich gemacht, weil sie hätte eigentlich 4 Monate auf einen ärztlichen Termin warten müssen. Sie hat darauf bestanden, Gott sei Dank. Und sie empfiehlt allen Beharrlichkeit bei Terminen.
Auf jeden Fall. Ich habe auch also generell viele Zuschriften auch von Ärzten bekommen und auch von hier, von der lieben Maria. Sie ist Pathologin und hat täglich eben mit Brustkrebs quasi auch zu tun, Tumore, gut oder bösartig und hat an mir, also das war eine sehr, sehr lange Nachricht und auch nochmal einen direkten Appell an mich gerichtet tatsächlich. Und zwar einfach, dass man regelmäßig Abstriche machen sollte, also eben auch ich ein HPV-Status, das geht ganz schnell, also da wollten wir auch nochmal zum Abtasten, das ist ja auch so unser Stichwort, aufrufen. Da bin ich ja auch nachlässig. Ich bin ja auch so, wenn es mir nicht gut geht, ich gehe ja nicht zum Arzt und so. Das ist also, das ist so mein Problem. Da muss ich dran arbeiten und da deswegen umso besser in Zukunft machen. Und habe natürlich auch auf Instagram haben ganz viele sehr bewegende Nachrichten bekommen. Also wirklich, wie dankbar sie sind, dass wir über das Thema sprechen, dass sie selbst damit schon Erfahrung gemacht haben oder im engsten Umkreis, Freunde, Familie und da freuen wir uns wirklich sehr drüber. Also schreibt uns gerne, dann.
Darf ich da ganz kurz die Hand heben und was zu sagen, ja. Was mir da ganz wichtig ist. Also Verena hat mit 35 die Krebsdiagnose gekriegt und Verena, wie du weißt, wie ihr wisst, hat ein Leben lang gesund gelebt, nie Drogen genommen, hat nie Schindluder mit sich getrieben, ist zur Vorsorge gegangen und hat trotzdem so eine massive und gleich palliative Einstufung gekriegt. Mir ist da wichtig zu sagen, dass Menschen, die Krebs kriegen, trotz dass sie bei Vorsorge waren, nicht ein schlechtes Gewissen haben sollen dann. Also ne, bei Lungenkrebspatienten sagt man dann leicht mal dahin, naja, er hat ja auch geraucht oder so, es kann genauso. Also Krebs ist für mich oder für uns ist auch ein Stück weit, ich habe vorher viele Präventionsratgeber geschrieben, das würde ich so heute nicht mehr tun. Bei Verena hätte man jeden Punkt setzen können, dass sie für immer gesund bleibt und mich mal irgendwann im Rollstuhl durch die Gegend schiebt und nicht umgekehrt. Also das war immer so unser Bild. Ich habe sie ja immer gefragt, oh, würdest du mich mal durch die Gegend schieben, weil ich körperlich einfach immer schlechter drauf war als Verena. Mhm. Und trotzdem hat sie so eine ernstzunehmende Form gekriegt. Also das ist einfach so ein, ja, also kein schlechtes Gewissen haben auch, wenn man mal einen Termin da nicht gemacht hat und dann eine Diagnose kriegt oder so. Es ist der Vogelschiss der Gesundheit. Es trifft einen oder es trifft einen nicht. Und es hat Naja, es würde jetzt zu weit führen, aber das ist mir nur wichtig, dass man da nicht dann denkt, naja Gott, hätte ich mal irgendwie nicht geraucht, hätte ich mal das nicht gemacht. Die Frage nach dem Warum, die braucht man sich überhaupt nicht zu stellen. Das war auch was ich Verena gleich am Anfang, als sie diese schwere Diagnose gekriegt haben. Wir waren damals im UKE in Hamburg-Eppendorf und ich bin wie so ein angeschossener Soldat nach dieser schweren Diagnose immer vom Stuhl gekippt und sie saß wie hinter Panzerglas und hat das so angenommen. Und ich erinnere mich, dass wir im Auto saßen und ich bin gefahren, aber ich war wie, als ob ich zwischendrin immer so wegsacke und habe immer gesagt, Mensch, warum du, warum wir? Also, und dann hat Verena gesagt, hör auf, dir die Frage zu stellen, warum ich, warum wir, warum passiert uns, dass die Frage ist, warum soll es mir nicht passieren? Es kriegen so viele Menschen Krebs auf der Welt und jetzt hat es mich getroffen und jetzt müssen wir irgendwie damit umgehen. Mhm. Also das wollte ich nur zu dem Thema sagen, mit auch nicht, dass das schlechte Gewissen dann nicht, sondern dann ist es so und man muss einfach einen Weg finden, wie man dann in die Zukunft geht und dass man nicht in der Vergangenheit dann poolt, an was hat's denn jetzt gelegen, weil das wird man nicht rausfinden.
Ja. Ja. Und es gibt ja auch Leute, die wirklich sich vollstopfen mit allen Sachen, die man nicht so empfiehlt. Warren Buffett zum Beispiel isst zum Frühstück Vanilleeiscreme und spült es mit Cola runter und er wird demnächst 100.
Ja, es gibt Menschen, die nehmen ein ganzes Leben lang Drogen, trinken oder ja, es gibt andere Exzesse. Ich habe auch schon so viel Schindluder mit mir getrieben und die Frage habe ich mir auch übergestellt, warum trifft es nicht mich, warum trifft es jetzt ausgerechnet Verena? Und ich hätte es gern auf mich genommen. So, oder ich hätte es für mich in meinem Empfinden einfach mehr verdient als Verena. Und die einfach immer das ein gesundes Leben gelebt hat und immer Spaß dran hatte. Also das nie aus einem Leistungstrieb oder weil sie es jetzt machen muss, sondern weil sie einfach das gesunde Leben gelebt hat. Und ich habe mir oft die Frage gestellt, warum trifft es nicht mich? Aber so im Verlauf quasi, das ist ja alles ein Prozess, krank werden, dann letzten Endes Verena ja vor anderthalb Jahren gestorben. Wenn man das alles so betrachtet, gibt es für alles, das hört sich bizarr an, aber irgendwie eine Notwendigkeit. Also alles, was passiert im Leben, löst was aus, was irgendwie zu so einer möglichst großen Entwicklung führt. Also man stellt sich ja die Frage, warum gibt es sowas wie Krebs, warum gibt es sowas wie irgendein Drama, eine Tragödie, die passiert im Leben, ein Unfall. Aber daraus entsteht eigentlich immer der Zwang, also das führt jetzt zu weit, wenn ich da jetzt irgendwie so, es geht ja auch um was anderes, aber es ist alles ein Entwicklungsprozess. Und so hat es Verena gesehen, sie hat die Krankheit auch nie jetzt als, das ist ein Kriegsgegner oder so, oder man muss einen Kampf dagegen führen, sondern eine Auseinandersetzung angenommen und dann, was kann ich denn jetzt, was lerne ich da jetzt draus und wie entwickle ich mich? Und das fand ich von Anfang an sehr bewundernswert, also wie sie damit umgegangen ist. Also sie hat mir letzten Endes in der Krankheit viel mehr geholfen und hat mich mehr entwickelt als umgekehrt. Aber ja, das war gar nicht die Frage. Gefragt habt ihr mich sowieso nichts.
Ich nee, das stimmt. Jetzt, ne? Ich könnte dich was fragen. Nämlich, wie lange seid ihr zusammen gewesen?
Ja, generell wollte ich auch
gerade sagen. Bis zur Erkrankung, meine ich. Vielleicht ist das alles ein bisschen kalter Einstieg. Erzähl doch mal von dir und Verena.
Also wenn man es jetzt als Maßstab sieht, quasi so als Zeitleiste, haben wir uns 4 Jahre gekannt. Mhm. Ja, aber das spielt und dann 4 Jahre nochmal Erkrankung, also 3,5 Jahre Erkrankung so hinten drauf. Und wir haben ja geheiratet dann und aber die Zeitleiste spielt gar nicht, es ist, glaube ich, so die Intensität, also wie man sich liebt, wie man füreinander da ist und das war auch, ich habe Verena gefragt, ob sie mich heiratet, eigentlich quasi so an dem schlimmsten Moment, also nicht in guten wie in schlechten Zeiten, sondern in schlechten wie in guten Zeiten. Wir haben immer gehofft, dass sozusagen der gute Zeitpunkt, dass sie mal krebsfrei ist, irgendwann eintritt. Aber eigentlich haben wir quasi in dem schlechtesten Moment irgendwie so geheiratet, weil man dann gespürt hat, wie sehr man sich liebt. Und deshalb ist die Zeit eigentlich gar nicht so das Entscheidende, sondern wie verdichtet das eigentlich alles ist. Und so eine Krankheit wie Krebs oder so eine Diagnose, das wird wahrscheinlich jeder Betroffene wird das irgendwie nachempfinden können. Das versetzt sich von jetzt auf gleich in eine komplett andere Lebenssituation. Es wird alles viel intensiver. Ich beschreibe es zwar immer so, wir sind mit Flipflops, das war Hochsommer, in die Radiologie und kamen dann mit Bleischuhen wieder raus. Und der Sommer war vorbei, also eigentlich so der Sommer des Lebens, aber Das ist so im Nachhinein betrachtet nicht ganz richtig, weil wir haben die schönste Zeit miteinander verlebt, die man so haben kann. Wir haben alles viel intensiver genutzt. Wir haben versucht, das zu machen, was uns irgendwie so naheliegt und was uns bereichert, also was uns im Leben bereichert. Und das ist wie so ein Destillat, dass man einfach versucht, auch die Dinge so von sich und die Menschen so von sich zu nehmen, die einem nicht wirklich gut tun. Also das ist so, deshalb hole ich da ein bisschen aus, wenn es so um diese, wie lange zusammen und also dass man das nicht als Maßstab nimmt, sondern eher, wie ist es so in einer Zeit, wo man dann wirklich zusammenstehen muss und findet man dann mehr zusammen? Verena wurde für mich auch in der Zeit immer größer, immer hübscher, immer schöner, immer wertvoller. Sie ist so gereift, sie hat mich da quasi im Eiltempo überholt. Also so eine Krankheit ist auch wie so ein Assessment Center des Lebens. Also du wirst gefordert, dich irgendwie zu entwickeln. Und das war großartig auch zu beobachten, wie sie sich so entdeckt. Naja,
also, deine Seelenverwandte. Mehr als das.
Ja, auch das ist ein weites Thema, aber ich ist ja auch immer, Eheversprechen, ne, bis der Tod uns scheidet, ne, oder bis ans Ende unserer Tage und so, aber ich weiß auch darüber hinaus. Also Verena ist heute, wie gesagt, viel mehr irgendwie so in mir, bei mir, da, als sie das vorher war. Also Verena spielt bei allem eine Rolle, bei jeder Entscheidung ist Verena an Bord und ich weiß, wie sie, das gute Engelchen und Teufelchen da irgendwie so reagieren würde. Ne?
In was findest du denn Trost?
Tja, das ist eine sehr komplexe Frage. Also in was findet man Trost? Es ist eine Reise und das Trost in der Erkenntnis, dass ich mittlerweile weiß oder glaube, dass das, wo wir uns hier heute befinden, nicht alles ist. Und dass dass es irgendwie ein großes Ganzes gibt, was wir heute nicht verstehen, was wir quasi so im Leben nicht verstehen können, aber zumindest so erahnen können. Und ja, wie mächtig Liebe ist und um was es eigentlich so geht, ist füreinander Dasein im Leben und so eine Aufgabe hier irgendwie zu erfüllen. Und das ist nicht leichter Weg. Das fordert mich jeden Tag. Also ich muss mich jeden Tag quasi an den Haaren aus dem Bett ziehen und mir sagen, boah, du bist halt jetzt noch hier und Verena ist woanders und mit viel Liebe treibt es uns mal irgendwann wieder zusammen. Das ist jetzt ein sehr spiritueller Ansatz, aber auch gar nicht so unwahrscheinlich, wenn man so Quantenphysik und so betrachtet, dass es noch andere Dimensionen gibt oder was wir einfach noch nicht begreifen können. Und das wird spürbar in so einem Trauerprozess und in so einem, aber auch schon in diesem Krankheitsprozess, also quasi, dass dir die Herausforderung gestellt wird und da sehe ich jetzt Krankheit oder Krebs als Platzhalter für Unfall, Krieg etc. und so irgendwas, wenn was Schlimmes passiert. Es verändert sich einfach alles. Das Weltbild steht Kopf und man muss so mit so alten Realitäten, die man so gelernt hat, ich bin auch oft noch Wissenschaftler und versuche das alles naturwissenschaftlich irgendwie zu ergründen und so und muss aber irgendwie so erkennen oder erkenne, dass es einfach da mehr gibt und dass der Tod vermeintlich irgendwie nicht alles ist. Kann man jetzt abtun irgendwie so als, naja, da muss ich ja irgendwie was zurechtlegen, dass er irgendwie klarkommt hier im Leben, aber es sind einfach Dinge, die so spürbar sind. Als Verena starb, fühlte sich das, also es ist kaum vorstellbar. Ich hätte mir das vorher auch nie denken können. Und unser Motto war immer, solange wir am Leben sind, solange ich am Leben bin, also jetzt aus Verenas Mund, dann beschäftigen wir uns mit dem Leben. Es kann immer was passieren. Also es ist damals beispielsweise, man hat ihr eine Prognose gegeben, wo ich auch eine sehr geteilte Meinung zu habe. Lebenserwartung 3, allerhöchstens 5 Jahre. Im Mittel hat es ja letzten Endes gestimmt, aber ich fand das damals, also das ist immer Glaskugelleserei. Mir hätte auch immer was passieren können. Damals ist in Polcevera dieses Viadukt eingestürzt im Sommer 2018 und hat da über 40 Menschen begraben. Denen hatte man vorher auch nicht orakelt, dass sie irgendwann auf ein Viadukt, auf eine Brücke fahren und einstürzen. So, ne? Und bei Krebstherapien, palliative Einstufung macht man das. Und das Naja, und das ist eine Herausforderung, sich dann einfach mit dem Leben weiter zu befassen und nicht mit dem Ende. Und das, da war Verena auch total fest. Und also, solange ich hier bin, solange ich mich bewegen kann, Sport machen kann, aktiv bin, bin ich am Leben und da befassen wir uns mit dem Leben und nicht mit dem Tod. Mhm. Ja, aber zurück zu deiner Frage, was mir den Halt gibt. Der Halt, es gibt mir einfach die Liebe und das, was mir Verena so mitgegeben hat und das, wie sie jetzt spürbar ist, das und auch die Erfahrungen, die man jetzt sammelt. Also ich bin sehr dankbar, überaus dankbar über die Zeit, die wir zusammen verbracht haben. Die hätten wir auch nie so gemeinsam verbracht, wenn es nicht so einen Schicksalsschlag gegeben hätte.
Ich bin ja seit vielen Jahren immer bei Yes We Cancer dabei und dort berichten ganz, ganz viele Frauen, dass ihre Partner sie quasi im Moment der Erkrankung verlassen. Also das ist nicht die Norm, sollte die Norm sein natürlich, wie ihr das zusammen bewältigt habt, aber ist es leider nicht. Gab es aus deinem Umfeld Reaktionen, die zur Enttäuschung geführt haben bei euch?
Ja, also kurz, ich finde das traurig, ne? Also wenn es, aber dann war es wohl nicht der richtige Partner.
Ja, offensichtlich,
also,
ja.
Das da muss man dann, also da sehe ich das Leben auch dann oder quasi so eine Erkrankung wie so ein Destillat. Also so die guten, der gute Tropfen, der bleibt. Mhm. Also das kommt unten raus und der Fusel verfliegt. So haben wir das immer gesehen. Es verabschieden sich wahnsinnig viele. Es hat sich damals ein guter Freund gleich verabschiedet und dann bröckelt das so weg. Also wenn man auch denkt, irgendwie so eine Krankheit oder Krebs hüllt einen so in so ein Kokon aus Gunst und Gnade und man kriegt von allen Seiten irgendwie ein Mitgefühl. Das Gegenteil ist der Fall. Es hagelt einfach wahnsinnig viel von draußen rein und wie gesagt, viele werden verlassen. Für mich kam das nie in Frage. Warum? Also ich habe auch immer zu Verena gesagt, das ist ja, also mich, du nervst mich. Sie hat mich immer mal gefragt, nervt dich das eigentlich nicht? Und also Verena hat mich keine Sekunde genervt. Im Gegenteil, ich wünschte mir jeden Moment nochmal bei. Aber was natürlich mühsam ist, ist der Krebs. Mühsam sind die Therapien und da alleine dann dahin zu marschieren, das alles mit sich selbst auszutragen. Aber letzten Endes, ich konnte ihr zwar zur Seite stehen, aber das Durchleben und den Prozess macht man immer allein. Ich habe gerade eine Reportage gesehen von dem Uli Steck, das war ein Extrembergsteiger, der dann im Himalaya zu Tode kam. Und er ist eine Wand gegangen im Himalaya und war der Erstbesteiger. Und es gab dann Zweifler im Anschluss, dass er diese Wand überhaupt gegangen ist, weil er seine Kamera verloren hat auf dem Weg da hoch. Und so ähnlich ist es da auch. Nur er weiß, dass er oben war. Im Prinzip. Und genauso ist es bei Erkrankten auch. Nur selber kann man den Weg gehen und weiß, wie mühsam das ist, da alles auf sich zu nehmen. Aber wenn man das auch immer sieht, quasi wie so eine Zwangsentwicklung, also wie so eine, ja, wie so ein Assessment Center und dass man das Gute daraus sieht, dann ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn sich die Menschen dann verabschieden. Das ist wie so ein Destillat des Lebens. Also es dünnt aus, aber die dann bleiben, ja, Freunde, gute Freunde bleiben, wenn andere gehen. So, aber das ist auch heute noch hart für mich. Also auch heute gibt es noch Menschen, die von heute auf morgen einfach weg sind. So viele sogar. Und das ist bitter im ersten Moment, aber wenn die Zeit so reift, dann ist man da fast dankbar drum, weil auch immer etwas Ballast verloren geht. Und wenn das dann eben Partner sind, die nicht zu einem stehen, dann kann man vielleicht im Anschluss irgendwie so ein bisschen Trost darin finden, dass es das Richtige war, dass man den Ballast dann irgendwie auch los hat. Ich meine, da bist du Expertin, Paula, in Sachen Beziehung und so und kannst da wahrscheinlich viele Liedchen von singen. Das ist jetzt das, was ich erfahren habe mit Verena. Aber ja, so unterm Strich, ich würde dann sagen, dann sind es die falschen Freunde, sind es keine Freunde, ist nicht der richtige Partner, nicht die richtige Partnerin.
Werbung, Halleluja!
Liebe Leute, ihr wisst ja, wie anstrengend das Leben manchmal ist und da ist es toll, einen guten Partner zu haben, selbst wenn dieser Partner ein Pulver ist. Und unser allerliebstes Pulver ist natürlich AG1, das wisst ihr ganz klar. Es gibt ja immer wieder im Leben körperliche Ausnahmesituationen. Ich zum Beispiel habe nächste Woche Geburtstag und ich werde 50! Yeah!
Yeah!
Ja? auch das ist etwas, was natürlich meine kleine Zellstruktur so in diesen vielen Millionen Zellen manchmal an die Grenzen bringt. Und ich bin extrem froh, dass ich AG1 habe, weil es ist eine Versorgung, die ich morgens schnell shake, shake, shake fertig machen kann. Und ich habe anhaltende Energie und Fokus ab Tag 1 und das finde ich ganz, ganz prima. Und auch wenn 50 ja irgendwie eine gruselige Zahl ist, irgendwie, bin ich froh, dass ich mich so jung fühle.
Ja, ich bin auch körperlichen Ausnahmesituationen ausgesetzt. Ganz viel Sport, sage ich jetzt mal, Kraftsport oder jetzt auch Tanzen. Aber auch die mentale Unterstützung ist AG1 richtig gute Unterstützung. Und zwar bekommt man dadurch anhaltende Energie und Fokus ab Tag 1. Und zwar mit Vitamin C, B6, B12 sowie Riboflavin, Niacin, Pantothensäure und Folat. Die tragen nämlich zur Verringerung der Müdigkeit und generell der Ermüdung bei.
Und wenn man, so wie ich, mit Teenagern zusammenlebt, dann ist es natürlich super gut, dass es noch eine langfristige Unterstützung für Nerven- und Hormonsystem gibt. Zum Beispiel mit Chrom, ne? Das trägt nämlich zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels bei. Dann haben wir Biotin und Kupfer, die helfen den Funktionen des Nervensystems. Vitamin B6 ist ja sowieso super wichtig. Und natürlich einen täglichen Beitrag zum Zellschutz durch die Vitamine E und C, Zink, Kupfer, Selen und so weiter. Also es ist einfach super wichtig, dass wir uns vor dem tagtäglichen Stress durch Umwelteinflüsse und durch Teenager und Sport einfach ein bisschen schützen. Unterstützung, ne?
Auf jeden Fall.
Aber falls ihr Bock habt, noch die gesundheitlichen Vorteile der einzelnen Nährstoffe ganz genau nachzulesen, dann findet ihr alle Infos dazu im Link in den Shownotes. Und jetzt, Sophia, haben wir ein tolles Extra für unsere Zuhörenden, finde ich.
Für unsere lieben Forbies, und zwar auf drinkag1.com/halleluja. drinkag1.com/halleluja erhaltet ihr bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft 10 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis mit dazu und Neukunden von euch erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung mit dazu. Das Abo wird ganz entspannt monatlich frei ans Haus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich.
Also schaut unbedingt auf drinkag1.com/halleluja vorbei und unterstützt auch eure Nährstoffversorgung mit AG1.
Werbepause beendet. Ja, das war und, der Diagnose ja nicht zu Ende. Das ist ja bis heute, sind es ja quasi verschiedene Steps, wo Leute irgendwie, finde ich, halt, kann ich nicht nachvollziehen, merkwürdig reagieren. Berichte ich mich, falls ihr es anders seht. Aber da bei der Diagnose kann ich mich nur so erklären, dass man sich selbst mit den Gedanken nicht beschäftigen möchte oder dass man schon von vornherein sagt, mit dem Verlust möchte ich nicht umgehen. Ich distanziere mich da davon, nicht damit beschäftigen wollen. Und dann ist ja auch so, wie sie dann auch sagen, wie du weiterzuleben hast, quasi auch, finde ich auch jetzt, dass die ja dir sagen, wie der Heilungsprozess stattfinden soll. Und das ist, finde ich, auch halt sehr übergriffig, weil die einfach nicht in der Situation drinstecken.
Ja, damit muss man auch dann irgendwie leben lernen. Es hagelt viele Diddelmaus-Sprüche, ne? Also,
habe ich wahrscheinlich aber auch schon. Ich auch
schon. Bin immer da, kannst dich immer melden. So, und dann versucht man es und dann ist das Telefon dann doch irgendwie aus oder dann kriegt man montags einen Rückruf. Naja, lange Rede, aber es ist tatsächlich so, dass auch in der Krankheitsphase hagelt es natürlich viele Ratschläge, ne? Und Verena hat immer gesagt, das sind eher Schläge, als dass es ein guter Rat ist oder dass es wirklich eine Hilfe ist. Ich erinnere mich an einen Fall, wo es dann so von der Seite mal so reinrief, naja, versuch's doch mal irgendwie mit Mispeltherapie und
Mispel?
Ja, Mispeltherapie. Oder mit Mandelkernen und Himbeeren sollen ja auch gegen Krebs. Und wenn du es dann nicht machst, ja, oder wenn du anderer Meinung bist, dann kommt sowas wie, naja, bist du selber schuld, wenn es dir nicht besser geht, ne? Also das ist tatsächlich so gefallen und das ist. Da muss man auch so ein bisschen versuchen, auch das ist ein schwerer Weg, aber so eine Resilienz zu finden und da das nicht immer so an sich ranzulassen. Man kann das Außen nicht verändern, man kann nur irgendwie selbst für sich sorgen, wie man damit umgeht. Aber das ist auch ein Entwicklungsprozess.
Was mich interessieren würde und was, glaube ich, auch ein echter Mehrwert ist für alle, die zuhören, was sagst du jemandem, der an Krebs erkrankt ist? Oder wie bietest du Hilfe an? Weil das hinterlässt ja alle hilflos.
Ja, wie ich Hilfe anbieten kann, außer quasi von uns auch zu berichten, das kann ich jetzt, ist ja fast eine Bürde.
Was hättet ihr gerne gehört? Oder habt gerne gehört?
Naja, also ich wenn ich einen Rat, also ich würde wie Verena machen, ich würde versuchen, die Krankheit anzunehmen und nicht das Ende zu sehen. Oder also wenn man jetzt eine Krebsdiagnose bekommt, ist ja das, was man hört, ist mit dem Wort Krebs, ist entweder ich werde geheilt oder ich werde dran sterben.
Ja, aber als Außenstehender meine ich, nicht ja. Als Betroffener.
Ja, auch ein Stück weit Optimismus. Ne? Also das, ich bin der Meinung, das hat Verenas Professor gesagt, Professor Dirk Jäger, dem wir sehr verbunden sind, der auch mit unserem Buch gearbeitet hat, und wo Verena lange war, aus Heidelberg, hat immer gesagt, jeder Patient, jede Krebspatientin hat einen optimistischen Onkologen verdient. Und da dem pflichte ich tatsächlich bei. Also die Krebstherapie ist heute sehr weit. Die Zeit spielt für Patientinnen, für Patienten. Das muss man immer im Kopf haben und es heißt heute nichts. Also die Leitlinie, die es gestern gab, ist morgen schon eine ganz andere. Also da ist eine wahnsinnige Dynamik drin. Und Verena kam ja sozusagen auch in den Genuss, dass sie eine neuartige Therapie bekommen hat, eine Impfung. Und leider ist der Krebs dann zum Schluss so schnell mutiert, dass man diese T-Zellen dann nicht mehr geben konnte. Aber das war auch ein Teil experimenteller Forschung. Also es gibt da auch beispielsweise am NCT in Heidelberg Möglichkeiten, dass man quasi nicht nur Leitlinie, sondern auch Teil der experimentellen Forschung wird, wenn man das möchte. Mhm. Aber dass man quasi den Tod aus dem Kopf kriegt und versucht einfach, ja, die Krankheit in ihrer Form anzunehmen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass es eine Persönlichkeitsannahme ist, irgendwie des Krebses, sondern dass man, ja, es ist dann so, und dass man versucht, einfach das Bestmögliche draus zu machen. Und auch, ja, Ärzte zu finden, auch ein Therapiezentrum zu finden. Es gibt knapp 20 Spitzenzentren in Deutschland, wo man hingehen kann, wo man medizinisch hervorragend versorgt wird. Aber das ist nicht alles. Wichtig ist, dass man sich da wohlfühlt, dass man Ärzte hat, die auch einen gewissen Optimismus versprühen. Das heißt jetzt nicht, dass man dem Patienten das Blaue vom Himmel verspricht, aber man erzählt den Patienten halt häufig nur das Schlechte. Lebenserwartung, das sind die Prognosen, das sind Heilungschancen oder auch nicht. Ja, in Verenas Fall war, dass man ihr gesagt hat, dass sie halt ja eine sehr kurze Lebenserwartung hat und einfach in der nächsten Zeit sterben wird. So marschiert man da raus.
Ich meinte noch feinstofflicher, nämlich als Freund oder Freundin eines Menschen, der gerade so eine Diagnose gekriegt hat. Was hätte euch geholfen, anstatt zu hören, probiert halt Mistbildtherapie oder
Himbeeren.
Es wird schon wieder oder irgendwie.
Echte
so.
Hilfe ist einfach ein wirklicher Beistand. Also mal hinzuschauen, was die Menschen wirklich brauchen. Das kann einfach nur mal, ich habe mit Verena jeden Termin gemacht und ich erinnere mich nur, dass es am Anfang, es war Hochsommer, ich war fix und fertig. So, und es wäre schön gewesen, wenn Verena mal jemand gehabt hätte oder so, dem sie da auch hätte hinfahren können oder mich vielleicht da auch mal ein Stück irgendwie entlastet hätte in der Zeit. Also so ein echter Beistand, mal einkaufen gehen, mal eine Hühnersuppe machen, mal irgendwie da sein, Wäsche waschen, keine Ahnung, das sind ganz banale Sachen. Einfach auch Hilfe irgendwie so diesen Wahnsinn, was da am Anfang so auf dieses Hagel, Kugelhagel, der so einprasselt auf einen, der irgendwie im Alltag zu erleichtern, zu unterstützen, einfach da zu sein, sich nicht verabschieden, sondern wirklich, ja, da zu sein. Also es klingt so banal, aber das ist wirklich das, was dann echte Hilfe ist. Man weiß, dass die Menschen dann da sind und ja, Kleinigkeiten, Blümchen mal hinstellen, irgendwie mal zum Frühstück einladen, normal behandeln, nicht den Krebs so immer im Fokus sehen, sondern den Menschen im Auge behalten Es sind die banalen Sachen. Man muss nichts Großartiges leisten. Also das ist auch so ein bisschen Druck zu nehmen, quasi aus dem Umfeld, Freundeskreis, Familie. Man muss auch nicht quasi den Fokus dann immer oder dieses Stigma, oh, ist Krebs, sondern einfach unterstützen und normal weiter behandeln. Das ist eine Erkrankung, die im Zweifel in den allermeisten Fällen ja auch gut ausgeht. Das ist zum Glück und toi 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 heißt ja nicht längst, dass es so ein Schicksal ist wie bei uns.
Wie ich das dann auch bei Verena mitbekommen habe, für mich, ich habe dann auch gar nicht mehr drüber nachgedacht, dass ich da tatsächlich, ich habe sie ja dann noch zu meinem Online-Programm, wir haben noch ja. 20.
Das hat sie sehr glücklich gemacht, Sophia.
2021 war das, richtig?
Ja.
Nach meinem Comeback habe ich doch mein Online-Fitness-Programm aktualisiert, so angepasst. Und dann habe ich gesagt, Verena, bist wieder mit dabei, oder? Und ich habe natürlich auch, sie hat mir auch gesagt, dass natürlich ihr auch Workouts, es ist ja auch nicht mehr das Gleiche gewesen, wenn du da auch weiter Sport machst. Das fand ich auch so, die ist ja auch in eurem Buch richtig gut beschrieben, wie geht man damit um, jetzt erstmal ausruhen oder eben Sport machen. Und Verena war wirklich eine also Maschine. Also die hat mich fertig gemacht. Also das ist, weißt schon, die, also brutal. Sixpack rund ums Jahr. Wo ich mir gedacht habe, so, was bin ich eigentlich hier für eine Wurst? Aber und sie hat dann immer wie so Adleraugen, hat sie drauf geschaut, dass ich die Bodyweight-Übungen korrekt und sauber ausführe. Und wir haben gemeinsam die Workouts erstellt. Und dann war sie mit dabei. Und ich auch gedacht, so, boah, die auch die, also ich weiß nicht, ob ich da manchmal plump bin oder nicht feinfühlig genug. Habe ich auch gesagt, so, weil sie so eine weiße Kurzhaarfrisur hat, da schaut das geil aus, gell? War ich auch kurz davor zu sagen, ich möchte es auch haben. Ja, weil sie war einfach so, weil das so mit so, sie war einfach so mit so einer Stärke und haben es gemeinsam durchgezogen und dann war sie total aufgeregt, wo wir gedreht haben, aber hat das so richtig professionell gemacht und haben das dann eben Ende 21 da gemeinsam noch gedreht in Berlin. Das war echt.
Das war ein ganz wichtiger Moment für Verena.
Mhm.
Entschuldigt.
Alles gut.
Sie ist ja 5 Monate später gestorben. Aber was du damit gemacht hast, war, also es ist ja vieles, was wegbricht, dass man den Menschen nichts mehr zutraut. Ui, ich muss kurz Luft holen.
Wir können auch ganz viel Pause.
Aber du hast ja, ich war dann auf dem Hotelzimmer, ich war zu der gleichen Zeit auch in Berlin und hatte einen anderen Job. Und sie war so überglücklich und hat gesagt, das ist genau das, was ich machen will. Aber was du ihr damit gegeben hast, ist, dass du ihr, ja, ihre Aufgabe und ihre Profession, was sie so geliebt hat, dass du da an sie geglaubt hast, dass sie das auch machen kann in einem schwerst kranken Zustand. Und wie toll sie das gemacht hat, sieht man ja auch in dem Video. Und hatte so eine unfassbare Freude da. Und da hat sie aber auch für sich einen Punkt gesetzt. Also ich glaube, dass Verena vorher ganz viele Milestones so hatte, die sie irgendwie so erreichen wollte. Und damit meine ich jetzt nicht, dass sie mit dir in diesem Programm steht und der Öffentlichkeit hat sie nie gesucht, aber dass du einfach an sie geglaubt hast in dem Moment und dass du sie als das, was sie kann, nämlich das Sport und Fitnesstrainerin, ist heute noch jüngste Fitnesstrainerin, hat mit 14 alle Trainerscheine gehabt und so, dass du da in dem Moment auch an sie glaubst und dass sie das machen darf. Und das ist was, was man vielen Krebspatienten, Krebspatientinnen so wegnimmt. Es kannst du den Job nicht mehr machen. Und ja, bei mir hieß es ja auch in der Zeit, naja, du musst dich doch jetzt, man Verträge nicht verlängert, weil du musst dich doch jetzt irgendwie um Verena, um deine Frau kümmern. Und die Entscheidung muss man den Patientinnen überlassen, den Patienten und den Betroffenen. Sondern man glaubt dann nicht mehr an den Mensch und das, was er kann. Und deshalb bin ich dir da auch sehr dankbar für, Sophia, dass du, sie war so glücklich, das machen zu dürfen.
Das ist ja auch ihre Leidenschaft. Das ist ja das, was sie so erfüllt hat. Und da einfach hat sie mich einfach auch so inspiriert. Das Einzige, was der Unterschied war, was man da angemerkt hat, war auch zu der Phase, weil sie sehr viele Lutschbonbons gebraucht hat. Und das war doch auch zu der Phase, wo Essen auch sehr...
Ja, also ihr ging schon ziemlich schlecht. Und was sie aber... Verena hat immer versucht, was auch schwierig ist, was ich vorher auch nie gedacht hätte oder was auch vielen Patientinnen da so geht, ist, dass da viel auf einen einprasselt, eigentlich in der Phase, wo man natürlich sehr... Man hat nicht mehr diesen... Da ist jeder Schuss ein Treffer. Ja, man hat dann nicht mehr so ein natürliches Schutzschild, verliert an Selbstbewusstsein und so weiter. Man braucht eigentlich genau das Gegenteil, dass man aufgebaut wird und unterstützt wird eigentlich so. Und Verena wollte das, was viele natürlich machen, das ist so ein sekundärer Krankheitsgewinn, nennt man das in der Psychologie, dass man natürlich dann bewusst auch zeigt, mir geht's schlecht, weil einem da halt auch aus dem Umfeld dann vermeintlich vieles leichter gemacht wird oder ja anders. Verena hat sich eigentlich für den Weg entschieden, dass sie gesagt hat, nee, ich will eben nicht, dass man jetzt unbedingt mich als die Krebskranke und so sieht. Und ich versuche einfach, ja, möglichst vital auszusehen. Das macht viele schwerer tatsächlich, weil man dann auch quasi in so einen Fragesturm irgendwie kommt, ist die denn wirklich so krank? Und naja Gott, also so, dass die sonst nicht zum Job kommen kann oder so nach einer Therapie. Also was ist, bei Verena war das in erster Linie viel Psyche. Also die in der ersten Zeit ist sowieso so eine Diagnose eher eine Krankheit für die Psyche als für den Körper in den meisten Fällen. Also das muss man erstmal alles irgendwie verarbeiten und damit klarkommen, dass alles anders ist. Und das hat es ihr tatsächlich auch schwerer gemacht. Also wie kann es sein, dass so eine fitte Frau irgendwie todsterbenskrank ist? Das hat einfach das Umfeld nicht geglaubt. Oder man hat es nicht wahrhaben wollen, so, besser gesagt. Also und auch für den Weg muss man sich irgendwie entscheiden. Also gehe ich da offen mit raus und das ist ja Verena, aber sie hat dann halt ja auch mal zeitweise eine Perücke getragen und wollte halt einfach da irgendwie frisch aussehen. Aber das ist auch eine Herausforderung. Beide Wege sind nicht so leicht. Ja. Aber habe ich da eine Frage jetzt? Ich weiß gar nicht mehr, was du mich gefragt hast.
Ich habe einfach nur erzählt. Wir haben einfach auch hier einfach super intensive Zeiten verbracht. Paula, wir haben auch gemeinsam bei meinem Burnout, wo ich nach Los Angeles abgehauen bin und ich komplett alleine war, haben wir uns auch gesehen. Also Achim und Verena war so meine Anlaufstelle, weil ihr wart da auch dort, habt dann auch gesagt, ihr habt ja auch, wart dann auf Reisen und dann haben wir uns zu eigentlich unsere beider persönlich schwierigsten Zeiten unter anderem getroffen, saßen dann im Abbot Kinney Boulevard, im The Butcher's Daughter, in diesem
Bodybuilder Restaurant.
Nee, Firehouse waren wir auch, richtig. Weil natürlich, klar, Verena, Firehouse.
Wir haben auch viel Eis gegessen.
Firehouse in Venice.
In Venice, ja, waren gemeinsam Venice Beach. Ich war ja komplett, war fertig mit der Welt, so. Und da saßen wir gemeinsam da und haben uns da ausgetauscht und geöffnet. Und es war für mich halt auch so enorm wichtig, also, dass ich da irgendwie jemanden auch anvertrauen kann. Und wir hatten einfach eine geile Zeit. Und dann auch mit Verena, da habe ich dann gleich die ganzen schönen Yoga-Klamotten. Da müssen wir hingehen, da müssen wir da hingehen und so. Und alles sah bei ihr natürlich, ich habe mich verhüllt, so, weil ich war, meine, nicht so, war, Verena, du musst es anziehen. Du kaufst jetzt das und dann kaufst du dir das und so. Und dann waren wir gemeinsam shoppen und dann waren wir Eis essen, der krassesten Eis, den du dir vorstellen kannst, in Los Angeles Salt and Straw.
Ja, aber wir beide sind total eskaliert und Verena hat sich mit einer Kugel nicht zurückgehalten, aber ihr hat das immer gereicht. Aber wir beide haben uns da wirklich.
Wir nennen uns auch liebevoll die Binge-Buddies tatsächlich. Weil wir beide aus Emotionen gerne essen und waren natürlich da, weil da eigentlich alles schon für uns irgendwie so, was ist überhaupt im Leben wichtig und scheiß drauf und haben natürlich dann einmal diese Eisdiele überfallen. Du hattest Bacon Pancake und noch irgendwas.
Das hast du mir empfohlen, aber dann hast du mich mit großen Augen angeguckt.
Und ich hatte Ziegenkäse, schwarze Olive.
Das war auch, weißt du noch.
Und Lavendel.
Ziegenkäse, schwarze Olive, Entschuldigung.
Voll geil. Voll geil. Ich habe diese Eisdiele, ich habe da direkt gewohnt. Ne? Mhm. Mein Airbnb war direkt da. Ich bin da jeden Tag hin, gab es auch natürlich so halbe Liter Kanister, die man auch kaufen konnte. Salted Caramel war schon ganz hoch im Kurs, aber die hatten eben auch so besondere Eisgeschichten. Wie soll ich sagen, ich habe mich sehr gut ausgekannt und wir haben uns dann ein bisschen Eis gegönnt und so alles andere auch noch.
Ja, also Verena auch hier im
Buch. Und wir
waren
bei der Zuma Beach, habe ich euch gezeigt. Ich habe das auch in meinem Buch, von uns geschrieben. Ich habe auch das Foto von Verena am Zuma Beach. Ich finde es eine der schönsten Strände in Malibu, habe ich euch gezeigt, mit Pelikan und Robben. Das war sehr intensiv.
Verena hat auch geschrieben vorne in ihrem Buch: Danke für jede Umarmung, für Mut, Forschung und Erdnusseis, hat sie gesagt. Für euch, die wissen, um was es hier geht, für alle, die nach den Sternen greifen und alle, die bereits selbst welche sind. Also Erdnusseis steht da mit drin. So.
Erdnusseis ist auch eine tolle Sache, aber Ziegenkäse, schwarze Olive, da würde ich sagen.
Ich habe es nicht probiert.
War geil. Kann ich sagen.
Ja, es war eine unheimlich wichtige Zeit auch dann. Also, und wir haben es einfach gemacht, ne? Also es sind so Dinge, wir waren dann ein paar Wochen in West Hollywood und haben das Buch geschrieben und haben einfach so einen anderen Horizont. Da war Verena auch nicht krank. Da ist Verena an den Strand gegangen und alle haben irgendwie Augen und Ohren und Münder aufgesperrt. Wow, was ist das denn hier für ein Sixpack, was hier irgendwie so langläuft? Und da war Verena halt einfach nicht die Kranke, sondern die gesunde Verena, so wie man sie ohne, dass man jetzt sofort die Krankheit. Und das war unheimlich bereichernd auch für sie. Und es sind ja auch verrückte Sachen da passiert. Und dass wir da am Strand gestanden haben zusammen, also quasi, wie du schon sagst, also an der Talsohle des Lebens und dass man sich so die Karten gelegt hat. Und das hätten wir alles nie gemacht, wenn es die Krankheit nicht gegeben hätte. Deshalb kann auch ich gar nicht so sagen, ja, also Krebs, Platzhalter, Schicksalsschlag, so, hat nur Schattenseiten, sondern es hat auch ganz viel Bereicherndes. Es klingt, ich weiß es, es klingt.
Ich glaube, es ist total verständlich.
Total bizarr, aber ich habe nie sowas empfunden wie Wut. Oder wie, weil wir einfach, so war Verena nicht gestrickt. Sie hatte da auch eine Resilienz irgendwie so und hat mich da ganz viel gelehrt und ich bin dankbar für das, was wir zusammen haben und was sie mir so mitgibt. Also unheimlich. Und wir haben so viel erlebt, das erleben viele in 10 Leben, Inkarnationen vielleicht irgendwie nicht. Und das hatten wir. Und das ist meine Aufgabe, dass ich einfach versuche, das ist nicht leicht, aber dass ich da so eine Grunddankbarkeit einfach lerne und die auch so sehe.
Da muss ich noch eine kurze LA-Story sagen, um mal Verena bisher noch
zu sehen. Flüstern mal vorher was zu, nicht, dass es in die falsche Richtung geht.
Wie? Nee, auf keinen Fall. Nur um uns als Trio. Nee, es gibt noch mehr Stories, aber ich erzähle eine, die man erzählen kann. Um uns zu dritt zu beschreiben, so, wir wollten Hollywood-Sign rauflatschen. Wir fahren mit unserem, mit eurem Ford Mustang Cabrio, fahren wir dahin, Foo Fighters läuft und ich habe schon gar keinen Bock gehabt, auf diesen Scheißhügel zu laufen. Und ich habe gesagt, ich kann hier unten bei diesem, was war das, Saftstand, kann ich warten?
Darf ich die ganze Wahrheit erzählen oder kann ich das hier nicht?
Erzähl mal die ganze Wahrheit.
Wieso? Hallo, wir beide schnaufend, Verena wäre dreimal raufgegangen, war schon oben und wir...
Das ist nur die halbe Wahrheit, Sophia.
Sorry, richtig? Sag mal bitte.
Kann man die ganze Wahrheit hier erzählen?
Ja, absolut. Nee?
Ja, wieso? Ja, klar.
Also, was kam damals quasi bei dieses Holy Weed in Hollywood. Es kam so Legalisierung von...
Ach, die ganze Story, okay.
Und Abercrombie Boulevard, glaube ich, war das. Und dann du, Sophia, hast uns in so ein, ja, das sah aus wie so ein Apple Store irgendwie.
Also meinst du den Mad Max? Oder wie heißt der Laden?
Ich keine Ahnung, wie der Laden hieß, ich weiß nicht mehr. Ich erinnere nur, das sah aus wie so ein Apple Store. Und dann hat er uns da durchgeführt mit so einem iPad. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich habe da einfach Verena nur kopfschüttelnd irgendwie. Und hatte so uns zuliebe, ist er damit rein. Aber Verena hatte da eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Wie gesagt, Verena hat in ihrem ganzen Leben nie Drogen genommen und nie geraucht und liebte den gesunden Lifestyle so. Sophia und ich, wir sind da durch diesen Laden durch, wie so zwei Kinder im vorm Süßigkeitenregal. Ja. Irgendwie haben gedacht, wow, was ist das denn alles? Aber ich bin kein Raucher und so.
Wir sind aber Esser.
Ich habe in meinem ganzen Leben auch.
Oh mein Gott.
Noch nie
Nein, im Ernst.
Ich habe vorher einmal gekifft und da fühle ich mich wie so eine Maus, wie so eine Spitzmaus und habe es dann auch für immer gelassen. Ja. Und das ist Jahrzehnte her gewesen. Lange Rede, wir haben uns dann immer gedacht, naja gut, irgendwas muss man mitnehmen und haben uns dann so Kaugummis. Jellies gekauft.
Die schluckt man ja runter, oder?
Nee, die kann man schon beißen, aber es sind halt so kleine Viereckige, die sind vielleicht so groß, sollten sie sein.
Ja, also genau, aber groß, aber die schluckst du dann, ne?
Ja, du isst die Ding wie einem Gummibärchen.
Das ist wie so ein festes Gelee, also mit dem Kaugummi hat das eigentlich nichts zu tun. Lange Rede, wir sind schon beim Rausgehen, Verena kopfschüttelnd, aber beim Rausgehen, Sophia und ich gleich so ein Ding da irgendwie rein.
Wir hätten ein Quadrat, ist eine Portion und wir dachten, so eine ganze Rippe ist eine Portion.
Und wie man das halt so macht als Bingy, ohne Wirkung, denkt halt, nein Gott, dann gehen halt immer noch einer.
Wann passiert's denn? Na gut.
Und irgendwann hat es dann halt so richtig so rom gemacht. Und am und ist das tatsächlich, wir hatten ein Apartment quasi hinter der Hollywood Bowl, also oben da, und ich habe mich abends einfach immer quasi vorne auf den Bürgersteig gesetzt und habe die Konzerte da gehört.
Also, John Mayer war doch, oder?
John Mayer war da und wie sie alle heißen. Und ich habe dann einfach abends so es fühlte sich an, als ob du in der letzten Reihe der Hollywood Bowl sitzt. Und an diesem Abend hatte ich tatsächlich nur Cowboy-Stiefel an, Boxershorts und so ein Doppel-Rip-Shirt und saß da in dieser Straße.
Und so ein Redneck.
Und gegenüber von uns war tatsächlich ein sehr bekannter DJ gewohnt. Und da kam wirklich Bono angefahren von U2 und ich saß da mit Cowboystiefel, grauen, alten, abgeleitet mit der Boxershort und in dem Moment war ich so, das erste Mal in meinem Leben so stoned, dass ich mich nicht bewegen konnte. Und ich habe Verena angerufen und gesagt, du musst mich hier retten. Du musst mich rein ins Haus ziehen. Ich komme nicht mehr rein. Also, nee, also wenn du dir so einen Scheiß irgendwie reinpfeifst, dann musst du auch, das ist jetzt wirklich ein Geständnis hier, selber was ich schuld, ablege. Ja. Bist du selber schuld? Also ich bin dann auf allen Vieren, bin ich in die Bude gerobbt. So, und jetzt kommen wir quasi zur Geschichte, die eigentlich Sophia erzählen wollte, die ja natürlich viel milder.
Ich war da währenddessen in meinem Airbnb.
Die war aber am, ich bin, die Wanderung war am selben Tag.
Das war... Nee, am nächsten Tag.
Am nächsten
Und Tag. Ich war an dem Abend, wo du mit Cowboystiefel auf Bürgersteig gelegen hast, bin ich am Sofa geschmolzen.
Mit
ich
Erdbeben. Konnte, mit
und,
Erdbeben.
Und es kam eins der stärksten Erdbeben und ich dachte mir, wow, das ist hart, dieses Zeug. Und ich dachte mir so, ja, also wenn jetzt irgendwie der Moment kommen sollte, wo ich mich jetzt irgendwie unter den Tisch verstecken soll, im Türrahmen, den schaffe ich jetzt nicht mehr.
So, aber jetzt sind wir an dem Punkt, nächster Tag. Ja, wir beide planen. Quasi
so. Verena hier will auch hier Hollywood sein und sie stapft los und wir tief schnaufend so rest-stoned hieven uns da hoch. Es war wirklich sehr anstrengend. Man bedenke, weggebinged des Todes. Du fühlst dich dann eh schon komplett schwer. Ich habe auch nicht trainiert, gar nichts.
Und es ist heiß.
Es ist heiß. Es war.
Und Sophia wollte sich einfach da unten hinsetzen und dann nach oben winken. Und da hat. Ja, Verena einfach so, wie sie halt irgendwie ist und war, gesagt, nee, Sophia, es war ausgemacht hier, wenn ihr so ein Mist macht, dann müsst ihr da auch irgendwie durch und du hast recht, du bist Fitness-Influencerin, du hast jetzt einfach den Marsch dazu machen.
Ja.
Und dann haben wir uns da irgendwie hochgezogen, da Sophia wirklich im Schneckentempo. Ich hab mir damals echt gedacht, Thiel, ey. Alter Schwan. Jetzt könntest du ein schönes Erpresservideo drehen, ey.
Wirklich, ich sag's euch. Aber das habe ich ja schon öffentlich gemacht, dass es mir derzeit richtig schlecht ging. Ich glaube, ich hatte ja auch über 100 Kilo oder so zu der Zeit. Also es war für mich echt, also es war, aber das Ding ist, es war ja trotzdem, es sind so lustige Momente, auf die man, es war halt einfach super, also ich war schon wütend tatsächlich auf die Welt und diese quasi Ungerechtigkeit, warum jetzt Verena und dann auch zum Beispiel, dann war ich auch wütend auf mich, weil ich mir denke, warum auch da kann ich das ihr nicht geben, was sie mehr verdient, ja, als ich.
Aber da ist auch eine Unsicherheit und auch vielleicht als Hilfestellung sozusagen für Betroffene, ja. Verena hat sich am Anfang gleich die Frage gestellt, mache ich eigentlich weiter Sport oder soll ich mich jetzt lieber ausruhen? Und der Rat quasi nach der ersten Befundung war, naja, jetzt mal besser irgendwie mit Kraftsport und so mal zurückfahren und so. Man weiß allerdings heute, und Verena hat es intuitiv genau richtig gemacht, sie hat einfach weiter voll durchgezogen und Sport war ja nicht nur für sie physisch irgendwie wichtig, sondern vor allem für die Psyche. Und das war für sie wie so eine Kathedrale, wie so ein heiliger Ort, dass sie da hingehen kann den Sport machen und also für sie eigentlich die Therapie in erster Linie. Und da war eine große Verunsicherung, weil sie das einfach nicht wusste, ist das jetzt richtig? Sie hat es aber dennoch gemacht und im Nachhinein stellte sich raus, oder was auch viel am NCT da erforscht wurde, dass Sport immer eigentlich richtig ist, also auch gerade in der Chemotherapiephase und so weiter. Und dass sie die Chemotherapie besser anspricht, dass aber auch gleichzeitig Nebenwirkungen reduziert sind und so, macht das tatsächlich Sinn. Es macht eigentlich immer Sinn, sich zu bewegen. Hm. Ja, also die Schwierigkeit ist, wenn natürlich jetzt jemand knochenmetastasiert ist oder so, dass er in diese Position kommt. Aber die Bewegung an sich ist immer gut. Und das hat Verena so gelebt und hat auch versucht, immer die Welt zu tragen. Und es wird zukünftig auch eine Stiftung geben und da wird das ein Anspruch sein oder die Unterstützung von der Verena-Stiftung, dass man eben das fördert und mehr in die Welt trägt, dass Sport so wichtig ist, also Bewegung wichtig ist. Und Verena hat bis 2 Tage, bevor sie gestorben ist, tatsächlich noch quasi ein Workout gemacht und hat sich bewegt. Und das ist auch das Tolle beispielsweise in Heidelberg. Also der Gerger wird mit dem Kopf schütteln und sagen, ach ja Mensch, die Bude steht uns jetzt wieder voll, aber man geht da schon rein und das war für uns einfach auch so ein Ort, wo man sich wohlfühlt. Auch quasi wie wie das Silicon Valley der Medizin. Man fährt dahin, das ist nicht ein klassisches Krankenhaus, sondern da steht die Mildred Scheel groß als Statue, man sieht eine große Treppe und nicht gleich irgendwie die Aufzüge und so, sondern das Bewegung steht da im Mittelpunkt, der Patient steht im Mittelpunkt. Es wird viel gemacht und es wird so in die Zukunft gedacht und quasi an das Hierbleiben. Also man hat dann einen ganz anderen Eindruck, wie das in vielen Schwarz-Weiß-Krankenhauszimmern so ist. Aber auch da hatte Verena auch immer eine Wahnsinnseinstellung. Ich sag mal, wir sind da in Hamburg in die Klinik und da war alles irgendwie grau und Verena ist da rein und dann fragt man so, und Frau Sahn, wie geht's? Und sagt Verena, ja gut, wenn ich nicht wüsste, dass ich Krebs habe, ich geht's mir super. Und alles wird bunt. Es wird alles bunt. Die Ärzte haben auf einmal angefangen irgendwie zu lachen und waren gut drauf. Aber diese Stimmung erwartet man ja eigentlich auch so ein bisschen natürlich auch von, ist nicht leicht. Also es gibt, glaube ich, keinen mühsameren, schwereren Job als da in dem Bereich zu arbeiten. Aber trotzdem gibt es den Menschen auch viel zurück, wenn man dann Optimismus zeigt und wenn man auch mal fröhlich ist.
Ja. Ich glaube, Sophia hat es mir nie ganz genau gesagt. Was war denn die Ursprungsdiagnose eigentlich?
Naja, also das war, deshalb habe ich da vorhin da gleich so, bin ich da so reingegangen in das Thema. Bei Verena war es, also jetzt über mehrere Wege, aber die erste finale Befundung war Brustkrebs, metastasiert in Lunge mit gleich über 20 Lungenmetastasen, was sie auch nicht gemerkt hat. Also sie ist Leistungssportlerin und eine Riesenlunge wie ein Rennpferd, aber das hatte überhaupt keine Probleme mit der Atmung, auch bis zum Schluss nicht. Also über 20 Lungenmetastasen und dann Leber und schließlich dann Knochenmetastasierung. Das war, und damit kriegst du halt gleich, ich habe das so über Kopf gelesen in der Befundung und bin dann, mich hat es gleich umgehauen. Und also er hatte gleich eine palliative Einstufung.
Und auch da ein Knubbel an der Brust ja entdeckt, woraufhin ihr dann.
Ja, das war, also wir kamen aus dem Griechenlandurlaub, es war alles super. Also in unser beider Leben war alles, es ging gerade los. Also es war alles so, dass ich im Job da alles gefestigt hat. Verena hat mit dem Bruder zusammen eine CrossFit-Box gegründet und das war alles, es war alles irgendwie so auf Kurs. Und dann haben wir einen ganz tollen Urlaub gehabt in Griechenland und wir waren völlig frei und verliebt und alles toll. Ja, und dann sind wir nach Hause gekommen und dann lag sie in der Hängematte. Wir haben den Urlaub noch so ein bisschen verlängert, ein paar Tage, um noch so ein bisschen runterzukommen, auch zu Hause. Und es war dieser mega Sommer, die Nachbarn grillten irgendwie um die Wette und ja, und dann sie hat ein Buch gelesen und ich habe ihr so, bin ihr so die Seite so hochgefahren. Ich habe sie so gestreichelt beim Vorbeigehen und habe dann an der Seite so einen kleinen Huppel gemerkt. Und dann, dann habe ich sie angeguckt und sie mich und habe gesagt, hast du das schon gemerkt? Und dann sagt sie, ja, ist aber jetzt erst vor ein paar Tagen gemerkt. Und dann ist das wie so, wir wussten beide, so wie vielleicht wie die Rehe, wie die Bären, wie die Wölfe, so ein siebter Sinn, das ist nichts Gutes. Wir wussten beide intuitiv, das ist irgendwie das Ende des Sommers. So. Und dann haben wir ziemlich Gas gegeben gleich. Also ich dann, was auch das Thema Beharrlichkeit vorhin von der Christina, die hat das, glaube ich, geschrieben, so als Rat, dem kann ich auch nur beipflichten. Ganz wichtig, da hartnäckig zu bleiben, auch in der Terminfindung und da dran zu bleiben. Man wird da gern mal vertröstet oder wenn man das nicht dringlich macht, dann wird man auch nicht dringlich behandelt. So, also da kann man ruhig
Gas geben.
Ja, hartnäckig sein. Und wir haben dann alle Untersuchungen gemacht. Zwischenzeitlich hatten wir noch so 3 Tage Amsterdam und wollten da einfach so ein Städtewochenende. Aber da war schon klar, das ist nichts mehr.
Also im Kopf, der ist dann einfach zu laut dann. Also 1000 Gedanken wahrscheinlich.
Ja, es war jetzt auch nicht so, dass wir beide gedacht haben, na Gott, das ist jetzt so Brustkrebs, ist ja mit einer großen Wahrscheinlichkeit heilbar. Wir hatten beide irgendwie im Gefühl, das ist ziemlich mies. Und das wird was verändern. Aber also da ist schon was passiert, was uns aber auch ganz nah zusammengebracht hat. Also ich habe dann mich so dahinter geklemmt, weil ich für sie einfach, dass man das jetzt schnell angeht, dass man da schnell was tut, dass sie die richtigen Ärzte findet, dass wir die richtigen Ärzte finden. Ne? Also ging ja auch um mich, weil ich immer wusste, wenn Verena was passiert, dann sieht es in meinem Leben halt auch nicht mehr so bunt aus. Also ist auch da ein Schuss Egoismus dann natürlich dabei. Also nicht nur, dass man das für den anderen getan hat, sondern das habe ich auch für mich gemacht, weil ich wusste, wenn da was passiert, ich werde mein Leben nicht mehr glücklich. Und hat man eben in der Lunge was gesehen. Man hat aber gar nicht wirklich geglaubt, dass das Metastasen sind, sondern eher, dass das Fibrillosen sind, quasi vom Sport oder Sport in der Kälte, und dass sich da was verhärtet hat. Und dann ist sie operiert worden, was für sie schrecklich war. Sie wurde in ihrem Leben, sie war noch nie im OP, sie war noch nie in so einem Krankenbett im Krankenhaus. Und dann hat man da ziemlich mühsam, um eigentlich nur quasi eine Befundung zu machen, den Rippenbogen gespreizt, und dabei hat man einen Nerv verletzt, dass sie einfach die Bauchmuskeln nicht mehr, also ihren Bauch nicht mehr ansprechen konnte. Und das war für sie ganz schlimm, weil das war das natürlich jetzt nur, um quasi herauszufinden, was da dahinter steckt, hat man sie quasi eigentlich lahmgelegt für Wochen, also die Bauchmuskulatur. Sie hat dann natürlich anderen Sport gemacht, aber das hat sie sehr beeinträchtigt, und ja, mit den vielen Schläuchen und so. Das war ein schwieriger Moment. Und auch so das zu erkennen. Naja, und dann gab es halt eine Woche später, dann waren zwischendrin war eine Entwarnung, dass man gesagt hat, naja, das sieht wirklich nicht so aus, als ob das Metastasen sind. Und dann in der Befundung habe ich das über Kopf gelesen, und dann war schlimm. Ja, es war einfach schlimm. Es ist von heute auf morgen alles anders. Und ich war in meinem ganzen Leben noch nie neidisch. Ich war noch nie auf jemand, wirklich nicht, weil ich immer dachte, ich habe zwei Hände, und wenn ich was möchte, dann muss ich was dafür tun und dann kann ich das erreichen. Und dann, ich erinnere mich noch, als wir zusammen aus dem, ja, sie hat dann gleich eine Therapie gekriegt, also so eine hormonell bedingter Krebs und so eine Antihormontherapie. Und wir sind da rausmarschiert, und dann ist in einem UKE-Park lief ein junges Paar mit einem Kinderwagen. Und da muss ich sagen, war das erste Mal in meinem Leben, dass ich gedacht habe, scheiße, das werde ich mit Verena nicht haben können. Oder wir zusammen. Und das werde ich in meinem Leben nicht mehr haben. Und das, also es gibt sonst wirklich überhaupt nichts, wo ich denke, naja, warum sie und nicht der, sondern da bin ich wirklich der Meinung, es hat irgendwie eine Notwendigkeit, es musste so sein. Aber das war ganz offen gestanden ziemlich
scheiße,
das einsehen zu müssen, dass wir das nicht haben können.
Kam denn trotz der Diagnose, und ja, ihr wusstet ja, wie es enden würde, kam der Tod dann überraschend für euch?
Ja, sehr. Also wirklich sehr. Ich habe auch bis eine Stunde bevor Verena starb, niemals damit gerechnet. Ich frage mich auch jetzt noch, was mich da durch die Zeit irgendwie so durchgetragen hat. Also man ist da irgendwie wie geführt, so die letzten Wochen im Krankenhaus. Sophia hatte dann nochmal angerufen im Krankenhaus, und ich, also du wirst ja, ich war der Meinung, ich fahre sie sonntags da raus und nicht, dass ich sie da lassen muss. Also es war wirklich so, dass Verena hat das nicht immer nur gesagt, sondern sie hat es auch gelebt. Also sie hat das, was sie, wo sie überzeugt war, sie hatte immer eine Haltung dazu und hat das auch wirklich aus Überzeugung gemacht. Und ihre Überzeugung war, solange ich am Leben bin, beschäftigen wir uns hier mit dem Leben. Und sie wusste, dass wir uns so nah sind, dass ich schon weiß, was zu machen ist, wenn was passiert. Habe ich dann auch versucht, und ich habe sie nach Hawaii gebracht. Da wollte sie immerhin zurück. Aber tja. Aber nee, ich Tod war keine Option. So.
Ja.
Und ja, klar, also man hört, ja, hätte man sich doch mal irgendwie auseinandersetzen können mit müssen. Es gab eine Situation, da saßen wir beide vorm Fernseher und da kam eine Reportage und da sagte eine Familienmutter, naja, ich muss jetzt alles regeln, ich habe noch 2 Jahre zu leben. Und Verena guckte mich dann so an und sagte, sollten wir uns da auch doch mit dem Tod beschäftigen? Und da habe ich gesagt, nee, du weißt nicht, was passiert. Ich fahre morgen nach Berlin, fahre zur Arbeit und mich überfährt ein Auto, so, dann ja, man weiß dann, was irgendwie zu tun ist. Was willst du da jetzt machen? Wenn man Kinder hat, ist das nochmal eine andere Sache, wenn man da irgendwie für die Kinder dann was vorbereitet. Aber so einen zeitlichen Horizont aufzumachen, das weiß keiner von uns. Keiner weiß von uns drei, wie wir hier sitzen, oder von den Zuhörerinnen und Zuhörern, wann es irgendwie zu Ende ist. Und das ist auch gut so. Und das ist gut gemacht von der Natur. Und dann war der Moment, ich habe bei ihr geschlafen, in meinem Krankenhaus, und sie hat sich, ja, also der Arzt kam rein und sagte dann zu mir irgendwie ganz nervös, ihre Frau hat nicht mehr lange zu leben. Und ich habe ja vorher noch mit ihr gesprochen und für mich war das überhaupt nicht vorstellbar. Und ich habe dann sie gefragt, also sie war natürlich schon zu teilen woanders und habe sie dann gefragt, wie soll alles probiert werden also Intensivstation und naja, ohne da jetzt zu sehr da irgendwie ins Detail zu gehen. Und dann war das ein Zustand, der nicht mehr aufzuhalten war. Und dann kam glücklicherweise der Vertraute von uns, Professor Dirk Jäger, und war auch dabei und hat uns da auch mit durchgebracht und so. Und für mich war das aber, es ist wie eine Reise. Also es war nicht das Ende. Es ist ganz merkwürdig. Ich hatte auch in dem Moment einen Verlust, weil vielleicht war das sogar eher eine Wahrnehmung. Ich wusste nicht mehr, ist das jetzt irgendwie die Welt, wo ich hier bin, ist das die Realität oder da, wo sie hingeht? Und deshalb war das alles so richtig. Also es war richtig so, da im Leben zu bleiben und auch optimistisch zu bleiben. Das war auch meine Aufgabe hier, wo ich zu sorgen hatte, dass das alles irgendwie hier so gut geht und dann, dass man auch alles macht, wie sie sich das vorgestellt hat. Aber wenn man sie so liebt, da weiß man, was zu tun ist irgendwie. Das. Ja. Und dann habe ich, es ist natürlich auch so ein normaler Ablauf, ne? Also, und man muss sich auch da noch viel wehren und das muss doch so und so gemacht werden und ich hab, es ist gar nicht so leicht auch, sich so quasi beisetzen zu lassen. Also es geht jetzt alles zu weit, aber das es kommt dann noch dazu, dass man doch eigentlich denkt, ne, das müsste doch möglich sein. Aber es gibt bei uns quasi eine Beisetzungspflicht. Also auch das ist, muss man dann gucken, wie kriege ich das hin? Wie kriege ich sie nach Hawaii? Wie kriege ich sie, hat immer gesagt, auch im Buch, ich sehe mich in 5 Jahren nicht irgendwie 9 Feet under oder eingemauert in der Wand, sondern sitzend am Hanalei Beach und da habe ich sie hingebracht an den Strand. Das auch da wird es einem nicht leicht gemacht. Aber da müsste man eigentlich denken, es müsste doch jedem Menschen irgendwie selbstbestimmt möglich sein, da dann zu sein, wo man sein möchte. Und ja, also es ist eine Aufgabe, es ist eine Herausforderung, aber es ist ein Weg, den man zu gehen hat. Und da sind eben auch ganz viele verrückte Sachen passiert, auf Hawaii und ich habe mich dann auch so dahin treiben lassen, war da mit meinem Trauzeugen, mit Christian Frommert, mich begleitet und so und dann sind wir darüber und alles hat sich so gefügt. Wir haben, du hast heute ein Janis Joplin T-Shirt an und so und wir haben da eine Familie kennengelernt, hawaiianische Familie, die haben alles organisiert, die Zeremonie und die Mutter von der Familie Denise Kaufmann ist die beste Freundin von Janis Joplin und Jimi Hendrix. Und wir haben Musik gemacht für Verena also irre, was man dann, wie sich so Kreise dann irgendwie so schließen. Und ich habe am Ende dann zu der Familie gesagt, sag mal, wir haben Thanksgiving da verbracht und alles. Und Verena war immer mit dabei, ich hatte ihre Urne immer mit, bis ich sie dann freigelassen habe, dann quasi da an dem Strand. Und alle waren stolz, also es kam da jetzt überhaupt nicht so, dass man denkt, boah, da kommt so ein Unmut, sondern stolz, dass man seine Frau dahin bringt an den Strand. Und dann stand ich am letzten Tag, haben sie uns wieder eingeladen da zum Essen. Und dann stand ich bei den beiden und dann habe ich mich bedankt und habe gesagt, warum macht ihr das alles irgendwie so für uns? Also da lag noch ganz viel dazwischen. Und Und dann fingen beide an zu weinen und meinen, ja, wir haben eigentlich, sie waren in einer Trennungsphase, haben eine ganz schwere Zeit. Und dann kam ich mit der Geschichte quasi so in den Laden, im Ukulele-Geschäft in Hanalei. Und ich kam da in den Shop und kamen da ins Reden. Und dann erzählte er, bis zu seinem 16. Lebensjahr ist er in Heidelberg groß geworden. Und ich so, das ist meine Frau gerade gestorben. Naja, lange Rede. Und dann standen die beiden weinend vor mir und haben das erzählt. Und sie haben sich dann entschieden, weil die Geschichte so von uns hat den beiden gezeigt, was Liebe ist und dass sie zusammenbleiben und dass Verena ihnen eigentlich viel mehr gebracht hat, beigebracht hat jetzt in der Zeit, als sie mir irgendwie und uns geben konnten. Und das ist verrückt. Also was dann so irgendwie passiert durch quasi unser Unglück, aber trotzdem, was es an Positivem bewirken kann. Aber wie gesagt, das ist, ich möchte auch nicht, dass man da quasi den Tod zum Auge hat, als Betroffener. Krebs ist heute gut therapierbar in den meisten Fällen, glücklicherweise. Und auch die Therapien sind da gut und ist keineswegs so, dass das Schicksal da viele ereilen muss, so wie es bei uns war. Und das wünscht man auch keinem. Aber es hat uns getroffen. Jetzt muss man irgendwie zusehen, dass man da irgendwie weitermacht.
Ja. Ich freue mich trotzdem, dass ihr euch hattet.
Ja, ich mich auch. Ich bin da sehr dankbar für.
Entschuldigung.
Ja. Ja, es ist.
Verstehst du, warum Sir Achim sagt?
Ich habe es noch nicht verstanden. Aber es ist, also da zu sein füreinander, das ist für mich irgendwie so am Ende geht es doch nur um Liebe und füreinander da sein. Das ist doch das, und das ist so merkwürdig für mich zu sehen, dass es sowas noch gibt wie Ukraine, wie Israel, wie so, dass wir uns das einfach hier so schwer machen.
Na, ist die Abwesenheit von Liebe halt.
Ja, ist kaum nachzuvollziehen, wenn man sowas irgendwie erlebt. Aber auch da muss man irgendwie versuchen, das rauszunehmen und sich zu entwickeln aus allem.
Ja.
Sollte man zumindest, meines Erachtens nach.
Ich bin sprachlos.
Danke, dass du das so mit uns teilst.
Ja, es ist auch, danke, dass ich das so teilen darf. Das auch, ist für mich nicht leicht, weil das ist das erste Mal, dass ich so nach anderthalb Jahren drüber spreche. Und aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich finde, es ist auch wichtig, dass man den Menschen Mut macht einfach. Also Mut, auch sowas durchzustehen, weil es einfach stärker macht. Es schwächt irgendwie natürlich ganz häufig und lange Prozesse so finden in so einer Schwächephase da eigentlich statt. Aber letzten Endes führt das dazu, dass es einfach, ja, Verena, ich bin mir sicher, also sie tut sie ja jetzt schon, gibt mir in ganz vielen Momenten einfach Kraft und Stärke, was anderes zu sehen, was Besseres zu sehen, zu einem besseren Menschen zu werden. Das ist ein ganz großes Ziel von mir, einfach hier ein guter Mensch zu sein, die Zeit, die ich hier noch habe, so. Und Das ist eine Herausforderung.
Ja. Aber ich finde ganz wichtig, was du erzählt hast, das Leben im Blick behalten.
Ja.
Ich glaube, das vergisst man manchmal im Angesicht der Herausforderung.
Absolut. Es ist also vielleicht noch irgendwie sowas für das Umfeld. Also, dass man da vielleicht so ein bisschen Vorsicht walten lässt, auch wenn es ja um so Ratschläge geht oder sondern dass man einfach vielleicht ein bisschen mal hinhört, was kann man wirklich gebrauchen als Betroffener. Und auch im Nachgang so jetzt auch bei mir oder so als Trauernder Verständnis haben. Also für Traurigkeit, für ja, wir haben das im Buch so beschrieben, das ist auch bizarr, aber es ist letzten Endes so Darwinismus pur. Gesundes Leben mag kein krankes Leben. Das ist echt merkwürdig, aber man kriegt das zu spüren, dass man krank ist. Ich spreche da jetzt irgendwie so, als ob ich krank gewesen wäre, ich bin betroffen. Also es ist wie so eine Koexidenz, wie so ein Koalkoholiker. Ich habe ganz oft, wie auch jetzt, erzähle ich davon, Und dann habe ich oft gemerkt, so, na Moment mal, Verena ist ja krank, nicht ich. Ne? Aber man ist da so drin, also man wird irgendwie mit krank. Und also, dass man da ein bisschen feinfühliger vielleicht irgendwie sein sollte, also nicht so diese Diddelmaus-Sprüche. Und da geht es auch hin mit, ich höre das ganz oft, naja, du bist doch noch jung. Aber Verena ist einfach meine große Liebe. So, ob ich da jetzt noch jung bin oder nicht. Also das hat ja auch mit diesem, oh, das sind ja schon anderthalb Jahre vergangen, du musst doch mal wieder irgendwie so in die Gänge kommen, mal wieder glücklich werden. Also das sind so große Begriffe, mit denen man dann ziemlich wenig anfangen kann. Oder was ich auch oft zu hören kriege, zum Glück keine Kinder da. Ja, ich kenne viele Betroffene, die sind gerade glücklich, dass Kinder da sind, weil die Orgel pfeifen, da steckt halt überall irgendwie noch der Mensch drin, der vielleicht irgendwie gegangen ist. So. Und man hat auch eine Aufgabe, weiterzumachen. Also, dass man vielleicht so ein bisschen Vorsicht walten lässt, was solche Sprüche da irgendwie angeht. Das ist auch nicht wirklich eine Hilfe. Und ein bisschen mehr Verständnis zeigt für Erkrankte oder für Trauernde.
Und wie geht's dir heute? Wie ist der Achim heute verglichen zu früher? Also ein ganz tiefes, wie geht's dir aktuell?
Ja, auch das Komplexe. Ich glaube, da könnte man auch einen Podcast irgendwie füllen. Ich bin okay. Also das ist vielleicht irgendwie so die Kurzfassung. Also ich versuche irgendwie auch da, mir Verena als Vorbild zu nehmen und das Gute im Schlechten zu sehen und einfach, es gab da eine Notwendigkeit. Wir haben unsere Zeit, so die Zeit, die man hier teilt, gemeinsam gehabt und da bin ich wahnsinnig dankbar, weil wir wirklich alles gemacht haben und das versuche ich einfach mitzunehmen, zu konservieren mir geht's okay. Also es gibt Menschen, die mit anderen Widrigkeiten zusätzlich zu kämpfen haben, so. Ich bin okay. Danke.
Vielen Dank, dass du heute hier warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Und
eine enorm gehaltvolle Folge.
Ja, wir gehen jetzt mal frische Luft atmen, glaube ich.
Es tut immer gut, frische Luft,
magst du noch
Bewegung.
Was irgendwas Spezielles nochmal am Ende jetzt noch gesagt haben? Du hast schon die ganze Zeit so Mic-Drop-Sätze gebracht, wo du alles auf den Punkt bringst, aber jetzt bevor wir uns...
Ja, vielleicht einfach nochmal so ein Appell irgendwie oder einfach so nicht verzagen, nicht den Kopf in Sand stecken, egal welche Schicksal einen so ereilt, irgendwie versuchen, das so wie Verena zu nehmen, das Beste aus dem Schlechten, das Positive zu sehen den Adlerblick so ein bisschen behalten, sich nicht wundern über komische Kommentare, komische Aussagen, bei sich zu bleiben, sich zu entwickeln und das Ganze auch so ein bisschen zu sehen als in der Herausforderung steckt auch immer eine maximale Entwicklung und eine Bereicherung und vielleicht ein bisschen mehr den Aspekt so zu sehen und sich vielleicht ein bisschen mehr bewegen. Davon könnte ich mir allerdings auch ein Scheibchen von abschneiden heute.
Ach, Paula, du machst mich fertig.
Ich kann nicht anders. Ich fühle dann zu viel.
Ja. Fühlen ist gut.
Fühl free.
Dann wollen wir bedanken uns total recht herzlich. Also danke, dass du da warst, Achim. Und wir könnten noch.
Machen wir doch mal den Kreis zu,
jetzt ein Händchenkreis. Danke, das war eine sehr schöne Runde.
Super schöne Folge. Und vor allem, macht sie total Mut, finde ich.
Ja.
So, auch wenn es traurig ist.
Ich hoffe doch.
Ja, sonst schreibt uns gerne Nachrichten, freuen wir uns sehr.
Genau, die Adresse ist 4brüste@7.1. Brüste mit UE und 4 in der Zahl.
Ja.
Ist eigentlich ein bisschen diskriminierend. Männer haben auch Brüste.
Ich weiß, aber das steht in der E-Mail jetzt nicht mit dabei. Sonst wäre jetzt in der Folge 6 Brüste natürlich.
Okay.
Ja. Dann, ich will gar nicht aufhören, aber hören wir uns
nächste Woche.
Nächste Woche.
Immer mit einer neuen Folge.
4 Brüste für ein Halleluja im Pink Oktober.
Genau. Alles, wir haben euch lieb.
Alles Liebe.
Tschüssi.
Bis bald. Tschüss.
Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7-1 Audio. 7-1.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Moin Moin, wir sind Tim und
Steven und unser Podcast heißt Kino oder Couch. Jeder von euch hat doch bestimmt einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie, bei dem ihr oder bei der ihr ins Schwärmen geratet und ihr eure Lieblingsszenen nachsprechen oder viel besser noch nachspielen könnt.
Wir sorgen dafür, dass da noch ein paar mehr dazukommen. Es gibt so viel tolle Filme und Serienneustarts und wir picken sie für euch heraus und sprechen natürlich darüber. Aber nicht nur das, wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Wir sagen euch selbstverständlich auch, was sich auf keinen Fall lohnt und was totale Grütze ist.
Außerdem halten wir euch über all das auf dem Laufenden, was im Entertainment-Business weltweit so passiert. Dreht Tom Cruise wirklich seine nächsten Filme im All? Wo ist eigentlich Angelina Jolie? Warum ist Jared Leto kein cooler Talkgast? Und warum Matthias Schweighöfer schon? Welche Franchises sind im Kommen? Welches Serien-Spin-Off ist eine absolute Katastrophe?
Steven und ich sind schon seit Urzeiten in diesem Business tätig. Ich als Chefredakteur unter anderem von der Grazia und Steven auf den roten Teppichen. Ob bei internationalen Premieren oder den Oscars. Gemeinsam haben wir schon tausende Interviews mit Stars geführt und da viele spannende, lustige und auch peinliche Anekdoten zu erzählen.
Und wir beide kennen uns schon seit Schulzeiten, also gibt es da auch keine Manschetten. Also, alles rund um das Entertainment-Business, Gossip, Kino, Serie, alles, was ihr braucht, gibt es nur in unserem Podcast Kino oder Couch. Hört mal rein.